Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliana Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. Und man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, deshalb freue ich mich sehr, heute schon zum dritten Mal unsere Expertin Dr. Imke Mebes aus dem Amedes-Facharztzentrum im Hamburger Barkhof zu Gast zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass ich sie nicht auch noch ein viertes und fünftes Mal einladen werde, aber heute konzentrieren wir uns mal auf unser drittes Podcast-Date. Es geht dabei um ein sehr breit gefächertes Thema, nämlich Frauengesundheit über 50. Das ist ja ein Alter, in dem die meisten Frauen in die Wechseljahre kommen und damit in eine ganz neue Lebensphase eintreten, und wir wollen heute mal gemeinsam beleuchten, was da so auf uns Frauen zukommt und wie wir uns bestmöglich darauf vorbereiten. Und dabei werden wir unter anderem über gesundheitliche Herausforderungen sprechen, wie zum Beispiel Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über wichtige Vorsorgeuntersuchungen und auch darüber, welche Rolle zum Beispiel die Ernährung und der Sport in dieser Phase spielen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute nochmal Zeit für ein Gespräch nehmen konntest, liebe Imke. So langsam kannst du ja bei mir einziehen.
Ja, sehr gerne hier.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön. Wir legen gleich los. Die meisten Frauen zwischen 50 und 60 schätzen ihre gesundheitliche Lage als gut ein, habe ich mal gehört. Das ist ja erstmal erfreulich. Aber ist das denn auch so?
Also, wenn man dem Bundesamt für Statistik glauben möchte, ist es tatsächlich so, dass die meisten Frauen in der Lebensmitte von sich selber sagen, ich fühle mich subjektiv gesund. Das fand ich persönlich auch sehr positiv. Und dagegen steht eine diagnosebasierte Gesundheit. Also das ist so ein bisschen das, wozu sagen, was auch im Arztbrief steht. Und was ich toll fand, und das fand ich auch, das ist so ein toller Aufhänger auch für unser Gespräch heute, Frauengesundheit über 50, dass die subjektiv empfundene Gesundheit tatsächlich etwas ist, was offensichtlich auch mit einer längeren Lebensdauer verbunden ist. Also wenn die Frauen sich gesund fühlen, dann hat das offensichtlich auch einen positiven Aspekt auf ihre Lebensdauer. Und das fand ich toll.
Aber es heißt ja dann auch, wir sind im Zweifel ein bisschen kränker, als wir denken, oder?
Nun ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen einsortieren. Die diagnosebasierte Gesundheit dürfen wir natürlich auf keinen Fall komplett ignorieren. Aber es ist ja auch so ein bisschen, wie wir damit umgehen. Und natürlich werden wir älter, gerade in Industriestaaten oder Ländern, haben jetzt eine Lebenserwartung von über 80. Und ich glaube, jeder von uns möchte möglichst gesund altern, sodass wir das irgendwo schon zusammenbringen müssen. Also unsere subjektiv empfundene Gesundheit und natürlich auch das, was auf unserem Arztbrief steht. Aber das Tolle ist, wir Frauen, die sich subjektiv gesund fühlen, die können ja auch viel für sich machen. Und darüber sprechen wir heute.
Genau. Und Stichpunkt Nummer 1 ist die Menopause.
Genau, um die kommen wir alle nicht rum. Da können wir machen, was wir wollen. Und es gibt ja viele Frauen, die auch zum Glück relativ wenig Beschwerden in der Menopause haben. Aber dennoch, egal ob ich wenig oder mehr Beschwerden in der Menopause habe, wir haben alle einen hormonellen Umbauprozess. Der beginnt schon relativ früh. Also schon so mit Anfang 40 haben wir so die ersten Veränderungen, die wir vielleicht erst schleichend subjektiv empfinden. Das ist vor allen Dingen das Progesteron, also das Hormon, was nach dem Eisprung gebildet wird, eher schwächelt. Viele Frauen beschreiben auch eher so eine Zunahme von so einem prämenstruellen Syndrom oder zunehmende Schlafstörungen, Wassereinlagerungen. Und das sind so die ersten Vorboten, dass sich so ein hormoneller Umbauprozess doch andeutet. Und wenn wir dann durch die Perimenopause anschließend in die Menopause gehen und unser Östrogen eben dadurch, dass unser Eierstock in eine vermehrte Funktionsruhe kommt, immer mehr abnimmt, dann verlieren wir eben auch diesen Schutzfaktor Östrogen, den wir bis dato hatten.
Und was macht das mit uns? Also Umbauphase ist ein ganz schöner Begriff dafür wahrscheinlich. Aber was sind die häufigsten gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen wir Frauen über 50 dann in dieser Umbauphase konfrontiert sind?
Ja, also das, was wir vorher hatten, das schöne Östrogen, was uns begleitet hat, das hat uns auch ein bisschen vor einem höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. Man muss auch dazu sagen, wenn man das mit den Männern vergleicht, die Männer haben vielleicht doch immer noch eine etwas ungesündere Lebensweise als wir Frauen. Aber dazu kommt, dass wir da hormonell ein bisschen im Vorteil waren bis dato. Das heißt, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt zu. Das Risiko für Osteoporose nimmt zu. Uns schützt im Prinzip auch das Östrogen vor einem deutlich beschleunigten Knochenabbau. Das besprechen wir, glaube ich, gleich noch. Und ansonsten haben wir im Prinzip auch dieser Punkt, dass wir ein höheres Risiko haben, einen höheren Blutdruck zu entwickeln, dass wir ein höheres Risiko haben, eine Blutzuckererkrankung zu entwickeln, dass wir einen Umbau im Fettstoffwechsel haben, dass wir an Gewicht zunehmen. Das ist vielleicht auch das, was einige Frauen beschreiben. Viele Frauen beschreiben, die sagen immer, Mensch, ich war in der Körpermitte immer rank und schlank und jetzt habe ich da diesen Schwimmring, den ich da überhaupt nicht haben möchte. Das heißt, unsere Fettverteilung im Körper verändert sich auch im Laufe unserer Wechseljahre. Das alles sind schon Umbauprozesse, die wir beobachten, aber wo wir eben auch sagen können, wir können denen entgegentreten.
Welche Anzeichen oder Symptome gibt es denn dafür? Also worauf sollte ich in dem Alter besonders achten und welche Schritte kann ich unternehmen, wenn ich diese Anzeichen bemerke? Jetzt mal zusätzlich zu zum Beispiel Gewichtszunahme, das hattest du ja eben schon angesprochen.
Genau, also Gewichtszunahme ist natürlich immer ein wichtiges Thema für uns Frauen. Ansonsten, wenn es in die Wechseljahre geht, sind natürlich die vorbekannten Symptome erstmal bekannt, wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche und vermehrt Schlafstörungen. Aber es gibt ganz viele Symptome, die vielen Frauen vielleicht auch nicht so bekannt sind. Also unsere Haut kann sich auch verändern, in der Qualität trockener werden, anfälliger werden, auch zum Beispiel für Allergien, sagen manche Frauen. Es gibt auch diffuse Knochenschmerzen, die manche Frauen empfinden, die erstmal nichts mit einer Osteoporose zu tun haben, sondern die tatsächlich diffuse Gelenksbeschwerden sind, die man schlecht einordnen kann. Wir haben durchaus auch manchmal Probleme, die sich entwickeln, zum Beispiel wenn es um das Thema Wasserlassen geht. Wir haben auch mentale, kognitive Umbauprozesse. Viele Frauen berichten über Brain Fog, das ist Nebel im Hirn. Das heißt, früher haben sie gesagt, ich konnte mir alles merken und jetzt ist das auch manchmal einfach mal weg.
Das hört sich total fies an, Brain Fog.
Was soll ich dazu sagen? Das sind ja Dinge, im Prinzip, das wissen wir schon, ist alles Östrogen assoziiert. Also es gibt einen ganzen Blumenstrauß von Dingen, die auftreten können, auch völlig unabhängig voneinander, die Frauen berichten. Und ich finde es ganz wichtig, dass man mal drüber spricht, dass man erst mal einzuordnen weiß, das könnte mit den Wechseljahren zu tun haben.
Welche Rolle spielt denn eine Hormonersatztherapie zum Beispiel bei der Linderung von solchen Wechseljahresbeschwerden?
Also die Hormonersatztherapie, muss man sagen, ist erstmal klassisch wirklich eine Indikation. Also wenn ich eine Patientin habe, die eine Beschwerdesymptomatik hat, dann gucke ich erstmal, ist das etwas, was mit den Wechseljahren zu tun haben könnte? Und wir schauen erstmal, wie weit braucht eine Frau Unterstützung mittels einer Hormonersatztherapie? Ganz grob ist es schon so, dass ungefähr ein Drittel aller Frauen in den Wechseljahren sagen, ich habe eigentlich eher milde Symptome, da komme ich so gut mit klar. Ich brauche eigentlich keine wesentliche medikamentöse oder ärztliche Unterstützung. Ein Drittel sagt, ja, also ist schon unangenehm, aber ich komme auch mit einer pflanzlichen Therapie soweit klar. Und ein Drittel der Frauen benötigen wirklich ärztliche Unterstützung, auch vielleicht dann in Form einer Hormonersatztherapie. Die Hormone, die wir dann als Hormonersatztherapie verschreiben, haben natürlich aber dann auch Vorteile auf viele dieser Symptomatiken, die ich eben erzählt habe, nämlich, dass die gelindert werden und dass wir damit wieder eine ausreichende Östrogenisierung herstellen können. Mein Credo ist immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, um eine Frau hormonell so einzustellen, dass sie ihre Wechseljahrsbeschwerden wieder los wird. Und davon, wie gesagt, gibt's die ganz typischen, aber es gibt eben auch die untypischen.
Okay, wir haben dazu einen separaten Podcast gemacht mit Professor Sabine Segerer. Gerne mal reinhören. Deswegen gehen wir jetzt auf das Thema Hormonersatztherapie nicht noch weiter ein. Aber es gibt ja auch Vorsorgeuntersuchungen. Wie wichtig sind denn zum Beispiel regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen für Frauen über 50? Welche spezifischen Untersuchungen und Tests sind in diesem Lebensabschnitt besonders relevant aus deiner Sicht?
Genau, also erstmal möchte ich appellieren, an alle Vorsorgeuntersuchungen auch wirklich wahrzunehmen. Leider ist es immer noch so, dass Frauen mir manchmal erzählen, dass sie schon sehr viele Jahre nicht mehr beim Frauenarzt waren, dass das Mammographie-Screening vielleicht doch gar nicht so sinnvoll ist. Und da muss man klar entgegensetzen, eine Vorsorgeuntersuchung ergibt ja nur Sinn, wenn ich sie auch mache. Das heißt, neben der gynäkologischen Vorsorge sollte man auch immer wieder mal seinen Hausarzt, seinen Allgemeinmediziner besuchen, um eben zu sagen, was kann ich denn tun? Wann habe ich das letzte Mal meinen Blutdruck gemessen? Wann haben wir das letzte Mal auf meinen Blutzucker oder den Blutzucker-Langzeitwert geguckt? Wann habe ich das letzte Mal auch geguckt, bin ich ausreichend mit Vitamin D, Calcium versorgt? Gibt es vielleicht eine gerichtete Ernährungsweise, die ich beachten sollte, um mich gut zu versorgen mit Mikronährstoffen? Und alles das ist auch Thema, was durchaus auch einen Allgemeinmediziner betreffen sollte in der Versorgung und Prävention für Frauen ab der Lebensmitte.
Okay, ganz klares Statement. Vorsorgeuntersuchungen sind ein sehr wichtiger Baustein zum Gesundbleiben. Welche Rolle spielt die Ernährung in der Gesundheit von Frauen über 50? Gibt es da spezielle Nährstoffe oder Ernährungsempfehlungen, die besonders wichtig sind?
Also erstmal muss man sagen, das Blöde ist, dass wir Frauen an Knochen und Muskelmasse sowieso im Leben abnehmen. Und das schon relativ früh, so ungefähr mit Mitte 30, fängt der Prozess langsam an. Und damit sinkt unser täglicher Kalorienbedarf. Das heißt, wenn ich mich genauso ernähre wie mit 20, 25, dann habe ich wahrscheinlich eine Überernährung, was Kalorien angeht. Deshalb muss man sagen, eine ausgewogene Ernährung, und ich glaube, ehrlich gesagt, verrate ich da jetzt keine großen Geheimnisse, dass wir sagen, wir brauchen hochwertige Öle in unseren Ernährungsweisen, Leinöl, Olivenöl, Stichwort mediterrane Ernährung, dass wir gucken, dass wir möglichst frisches Obst und Gemüse verwenden, dass wir Ballaststoffe verwenden, dass wir im Prinzip auch gucken, dass wir uns eben nicht übermäßig mit Kalorien versorgen. Das ist erstmal wichtig. Die Mikronährstoffe, das habe ich ehrlich gesagt auch bis vor kurzem auch gar nicht so richtig ernst genommen. Aber was wir sehen ist, ungefähr 10% in der deutschen Bevölkerung, das sind vorwiegend wir Frauen, ernähren uns heutzutage nahezu fleischlos. Und damit steigt natürlich auch so ein bisschen der Bedarf, Dinge doch zu supplementieren, zu unterstützen, die wir vorher vielleicht gar nicht so richtig auf der Uhr hatten. Deshalb glaube ich, dass eine vernünftige Mikronährstoffversorgung ganz wichtig ist, um dem Körper das zurückzugeben und zu unterstützen, was wir brauchen. Gerade wenn wir in einem Alterungsprozess sind, wo wir natürlich auch möchten, dass unsere Zellen unterstützt werden. Und dazu gibt es die Mikronährstoffe. In aller Regel gibt es ja diese Komplexpräparate. Da gibt es ganz viele wirklich auch gute Präparate, finde ich. Aber es ist sicherlich sinnvoll, darüber nachzudenken, ob das eine Ergänzung zu einer gesund basierten, ausgewogenen Ernährung sein könnte.
Okay, gesunde Ernährung spielt also eine super wichtige Rolle. Welche Maßnahmen können denn noch ergriffen werden, um das Risiko von altersbedingten Erkrankungen zu reduzieren? Ich denke da zum Beispiel an Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Also Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir haben ja alle heutzutage einen Job, wo viele von uns eine sitzende Tätigkeit haben. Machen wir ja auch gerade selber, dass wir hier podcasten. Ansonsten muss man sagen, klar, wir bewegen uns heutzutage echt wenig. Und wer das mal checken möchte, man kann ja diese klassischen Bewegungs-Fitbits, die man sich ans Handgelenk tackert, da einmal auch benutzen und kann einmal mal gucken, was mache ich denn so an Bewegungsmustern pro Tag. Bewegung ist wirklich etwas, ist ein Schlüssel auch zum gesunden Altern. Je mehr sich bewegt wird, desto besser. Nicht nur, weil wir einen Muskelknochenapparat haben, der insgesamt, muss man sagen, ja auch zusammengehört und auch zusammen betrachtet werden sollte. Und Bewegung soll ja auch Spaß machen. Also machen Sie das, wozu Sie Lust haben. Bisschen bewegen mit Spaß ist besser als gar nicht bewegen. Aber dennoch muss man sagen, was ganz wichtig ist, dass wir Kraftsporteinheiten einbauen, dass wir einem Muskelabbau möglichst frühzeitig entgegentreten. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt Mitte 40 oder Anfang 50, was soll ich jetzt noch mit Kraftsport? Ja, jetzt soll Kraftsport gemacht werden. Denn das ist ganz wichtig, damit wir im Prinzip erstmal einer Osteoporose entgegenwirken können. Denn unser Muskel setzt am Knochen an. Wenn unserem Knochen gezogen wird, muss der irgendwie dagegen arbeiten. Und das ist letztendlich für den Knochen gesund. Und wir wissen eben auch klar gesprochen, wer mehr Muskeln hat, kann mehr futtern.
Das klingt ganz einfach, muss man nur machen, oder? Ja, und dann ist es eben manchmal doch nicht so einfach, den inneren Schweinehund zu überlisten. Um nochmal auf die Osteoporose zurückzukommen, da gibt's ja das Thema Knochendichte-Messung. Wann ist die sinnvoll? Wo kann ich die machen lassen? Was gibt's da für Infos?
Genau, also machen lassen ist es tatsächlich so, dass viele Arztpraxen das heutzutage anbieten, gerade die so ein bisschen fachrichtungsmäßig in die Richtung tendieren, also Orthopäden, Radiologen. Bei uns kann man das auch machen im Barkhof. Wir haben Osteologen, die sich das genau angucken und die dann auch Empfehlungen aussprechen. Erstmal ist eine Osteoporose am Anfang ja schmerzlos, praktisch bis zur ersten Fraktur. Und man sollte erstmal gucken, habe ich überhaupt ein Risikoprofil für eine Osteoporose? Also bin ich zum Beispiel eher untergewichtig? Habe ich eine sitzende Tätigkeit? Bewege ich mich wenig im Leben? Was wir eben besprochen haben, mache ich keinen Sport? Habe ich vielleicht in der Familie auch eine höhere Anzahl von Familienmitgliedern, die von Osteoporose betroffen sind? Dann würde ich auf jeden Fall schon gucken, dass ich mich da beraten lasse, ob eine Knochendichte-Messung sinnvoll ist und in welchen Abständen die wiederholt werden. Ansonsten sollte man auf seine Ernährung achten, auf seine Bewegung, auf Vitamin D. Das ist also das Wetter. Wir haben zwar heute Sonne, wenn ich rausgucke, aber die bringt uns ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel. Damit machen wir nicht viel, die Vitamin D. Abgesehen davon sind wir eingemummelt, weil es kalt draußen ist. Deshalb sollte man wirklich darauf achten, und das gehört auch in den meines Erachtens präventivmedizinischen Bereich, dass man Vitamin D und Calcium als Einheit auch misst. Und dann kann man schon eine ganze Menge selber dagegen tun, dass man zum Beispiel in so eine Osteoporose rutscht.
Und bezüglich der Herz-Kreislauf-Erkrankung, was kann ich da machen? Was ist da der beste Weg? Welche Untersuchungen gibt's da?
Also erstmal glaube ich, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung auch präventivmedizinisch gut vorher abgegriffen werden sollte. Man guckt natürlich auf ein Risikoprofil, was eine Frau hat. Habe ich schon einen Bluthochdruck? Habe ich ein deutliches Übergewicht? Habe ich viel geraucht in meinem Leben? Also man muss sagen, Rauchen ist tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, etwas, wo man überall ansetzen kann. Das ist schädlich. Schädlich für unsere Gefäße, schädlich für unser Risiko, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Und im Grunde genommen ist man, wenn man lange geraucht hat, natürlich auch insgesamt risikobehaftet, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Blutdruck messen, Blutzuckermessungen auch machen, Blutzuckerlangzeitmessungen machen, also eine Blutabnahme machen, sich auch mal den Fettstoffwechsel angucken, das Cholesterin angucken. Das ist im Prinzip wichtig, dass man da auch durchaus dranbleiben sollte, dass man sich da regelmäßig seinem Hausarzt zuwendet und das abklären lässt. Und dann Überraschung. Es ist wirklich auch so, je mehr wir unser Herz-Kreislauf-System bemühen, zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung, desto besser ist es am Ende auch trainiert.
Okay, wir kommen um Sport nicht drum rum. Ich merke das schon.
Ja, das tut mir leid.
Ganz vielen Dank für diesen Crashkurs in Sachen Frauengesundheit über 50.
Sehr gerne.
Ich werde mich bemühen, zumindest ein paar deiner Tipps auch zu beherzigen.
Ja, wir treffen uns beim nächsten Mal wieder, da frage ich nach.
Genau, bei den Vorsorgeuntersuchungen bin ich schon ganz gut. Aber Sport und Ernährung, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben.
Ja, und ich glaube auch, das Wichtigste ist, und das ist ja auch unsere Lebenswirklichkeit. Wir haben alle Familie, wir haben Job, das heißt, wir haben mal viel um die Ohren. Und wir wollen das natürlich und alles mit einbinden. Und es muss ja auch am Ende machbar sein. Kennen wir alle selber voneinander, ne? Also, dass wir eben sagen, irgendwann ist der Tag auch mal zu Ende. Das stimmt. Auf der anderen Seite sollte es eigentlich unsere Gesundheit wert sein, dass wir sagen, wir wollen gesund altern. Und gerade alle die, die gerade zuhören, die haben ja offensichtlich auch Lust dazu, was für sich zu machen. Und dann geht's ein bisschen darum, sich vielleicht das zu suchen, was einem Spaß macht. Also zu gucken, gibt es vielleicht Frauen im Umfeld, die genau Lust dazu haben, sich auch regelmäßig zu bewegen, die eben auch Spaß dran haben, zu gucken, wie kann man gesund kochen, wie kann man gemeinsam Sport machen. Und dann kann das Ganze am Ende sogar Spaß machen.
Ich gehe zum Beispiel immer mit meiner Nachbarin Nordic Walken. Also zumindest das mache ich.
Ach, guck mal. Nicht schlecht. Ich habe mir einen Hund angeschafft, aber der geht gar nicht so gerne spazieren. Das ist ein Problem.
Alles klar. Gut, ich denke, unsere Hörerinnen sind da bestimmt schon viel besser als wir zwei aufgestellt. Ganz lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.